Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge redet Richard mit einem legendären Schwertkämpfer aus Ramos. Sie unterhalten sich über den Schwertkampf und Schmiedekultur der Shamuwai, darüber, wie der Kämpfer seine eigenen Katini geschmiedet hat und über seine Philosophie und sein Leben als Abenteurer und Schwertkämpfer im Allgemeinen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer labert hat noch Puls. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du?
Hallo, muss ich hier reinsprechen?
In dieses Mundstück, genau. Ja.
Was sind denn das für Viecher da drunter?
sprich einfach mal, erzähl mal, wir klären das nachher.
Okay. Ich bin Mayo Musasi, Schwertkämpfer.
Schwertkämpfer. Okay, wo kommst du her?
Wo komme ich her? Ich bin geboren ursprünglich in Ramos, aber nicht lange dort geblieben. Also meine Eltern mussten fliehen. Das ist wieder so eine dieser langen Geschichten. Dann waren wir... was ist denn passiert? Entschuldigung, ich bin es nicht gewohnt, interviewt zu werden. Das macht mir gerade echt Probleme, ein bisschen einen stringenten Faden zu ziehen.
Ja, ganz ruhig, einfach ganz entspannt und einfach gucken. Du sagst, du wart jetzt in Ramos und da warst du aber gar nicht lange. Wo bist du denn dann aufgewachsen?
Auf den freien östlichen Inseln. Ich weiß nicht, habt ihr Kontakte dahin? Ich bin nicht mehr so auf der politischen Seite sehr erfahren. Ich habe mich in den letzten Jahren mehr um meine Schule gekümmert. Auf den östlichen Inseln. Dort bin ich groß geworden bis zu meiner Pubertät.
Okay, das ist auf jeden Fall eine etwas andere Ecke.
Ein bisschen weit weg. Ich bin auch viel gereist in meinem Leben. Also von daher sind die Erinnerungen episodenhaft, aber deutlich.
Mhm. Ja, dann ging's weiter? Oder wie kommst du jetzt nach Dornheim?
Also, Nach meiner Ausbildung und nachdem ich dann halt endlich ein Mann geworden war, musste ich mich natürlich einfinden und was ich machen wollte in meinem Leben. Und dafür gehen wir klassisch auf Reise. Ich muss es natürlich wie immer übertreiben. Ich bin sehr stolz, wissen Sie. Von daher habe ich gedacht, ich bereise die Kronen des Kronreich.
Kronreich? Mhm. Da gibt es ja viel zu bereisen, ist ein großes Land.
Ein riesiges Land, also ich bin auch einmal quer durch und bin vom Kronreich nach Fresen und von Fresen nach Frostmark und dann bin ich irgendwann in Midos gelandet und schlussendlich hier in Dornheim. Hier habe ich mich niedergelassen, es ist so ein schönes Städtchen.
Also du lebst hier jetzt auch fest?
Ja, ich lebe hier fest. Also ich lebe hier jetzt seit, lasst mich rechnen, knapp 20 Jahren? Vielleicht etwas drüber? Ich weiß es nicht. Es ist so viel passiert in meinem Leben. Ja, doch, aber meine Eltern habe ich vor ungefähr 20 Jahren hierher geholt.
Dann lass uns das doch einfach mal so ein bisschen durchgehen. Wie alt warst du, als du aus Ramos weg bist?
Knapp 20. Ja, ich habe meinen 20. Geburtstag gefeiert. Das war unsere Abschiedsfeier. Es war wunderschön. All meine Freunde mit ihren Schwertern. Wir haben ein paar Übungskämpfe gemacht und noch ein Schwein gebraten. Es war ein wundervoller Abend. Dann bin ich halt alleine mit meinem Säckel auf dem Rücken, meinen zwei Schwertern in Richtung Küste gelaufen. Habe mir ein Schiff gesucht, das nach Kronheim fährt. Ins Kronreich, Entschuldigung, meine Erinnerung, ins Kronreich fährt und dort bin ich angelandet und habe erstmal gesucht, was ich machen kann.
Ich glaube, da haben wir jetzt was verdreht. Also du bist mit 20 dann von den freien östlichen Inseln weg, meinst du? Okay, und wann bist du aus Ramos raus?
Ach, da war ich noch zu klein, um wirklich zu wissen, was passiert. Also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir Probleme mit einem Schiff hatten und ich fast ertrunken wäre und meine Mutter mich dann an Land gezogen hat. Aber das ist so die erste, einzige dramatische Erinnerung in meinem Leben. Ich muss ein oder zwei Jahre alt gewesen sein. So wirklich viel weiß ich nicht mehr von der Zeit, was da passiert ist. Ich bin aus meiner Sicht auf den freien östlichen Inseln groß geworden. Das war eine schöne Zeit.
Okay, wieso sind deine Eltern denn da weg? Weil jetzt gerade, wenn man noch so ein Kleinkind hat, ist ja nicht die beste Phase, um jetzt irgendwie auszuwandern.
Mein Vater war der oberste General des Königs und auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt, nachdem der König getötet und ermordet wurde. Man hielt ihn für den Mörder.
Oh.
Ja, es ist, was ich von Ramos weiß, ist wenig. Meine Eltern haben natürlich auch keine guten Worte mehr gefunden nach ihrem, Abgang. Sie haben es geschafft. Also sie wurden von einer Meute verfolgt und sind auf ein Schiff, so wie sie mir erzählt haben. Das Schiff ist dann leider sehr überstürzt aufgebrochen, weshalb einige Mannschaften fehlten und im nächsten Sturm konnte es nicht mehr standhalten. So wurden wir in die östlichen Inseln gespült. Eigentlich wollten meine Eltern direkt nach Kronreich, was auch der Grund für mich war, warum ich später dorthin wollte.
Ah, und wieso ausgerechnet das Kronreich? Also sowohl Ramos als auch das Kronreich sind ja bekannt für sehr stark ausgeprägte militaristische Strukturen. War das so der Grund, dass man sagte, da hätte man eine ähnliche Kultur, oder?
Nein, es ist viel, viel banaler. Meine Eltern hatten dort Verwandtschaft, bei denen sie erstmal unterkommen konnten und sich sammeln. Das war so die Idee, soweit ich das von ihren Geschichten habe erfahren können. Leider habe ich die Verwandtschaft nie gefunden. Ich war auf der Suche und auch das war ein Grund, dorthin zu gehen.
Mhm. Und wie war dann das Leben auf den freien östlichen Inseln?
Oh, das war wundervoll. Also aus meiner Sicht, das war meine Kindheit, meine Jugend und es war äußerst friedlich. Mein Vater hat mir den Schwertkampf beigebracht. Also ich musste, glaube ich, mit 3 Jahren anfangen, dort zu trainieren. Das hat sehr viel meiner Zeit gekostet, aber ansonsten hatte ich dort auch viele Freunde. Wir haben durch die Wälder gejagt, haben gespielt und wir hatten dort Schule. 3 Stunden am Tag.
Das gab's bei Ramos nicht?
Das weiß ich nicht.
Ach so, stimmt. War es da noch zu jung?
Das weiß ich nicht. Da war ich viel zu, wie gesagt, an Ramos kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ich hatte auch nie, jetzt muss ich es so sagen, ich hatte nie wirklich den Drang nach Ramos zu reisen. Das sollte ich vielleicht mal tun.
Was hat man in der Schule so gelernt?
Schreiben, lesen und ein bisschen dieses Algebra.
Okay.
Kann ich nicht gut, aber
da war auch niemals
aufgepasst. Der Schwertkampf war viel spannender, viel interessanter.
Schwertkampf war dann das Training mit dem Vater, oder?
Ja, genau. Mein Vater hat jeden Tag 4-5 Stunden mit mir trainiert.
Was?
Seitdem ich 3 Jahre alt war. Sowohl natürlich auch den Körperkampf, aber hauptsächlich hat er sich auf seine Lieblingsdisziplinen, die Katini und die Wakinashi.
Katini, Wakinashi sind was?
Da 2 Schwerter. Also ein Katini ist ein mittleres Schwert, gebogen, sehr leicht zu führen. Hier, schauen Sie, ich habe hier eins. Und ein Wakishani, die sind halt die gleiche Version, nur länger.
Okay.
Im Endeffekt. Sehr, 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 sehr leichtes Schwert im Vergleich zu dem, was so eure Mann an sich tragen. Das sind ja richtige Äxte.
Ja, diese oft Lang- und Breitschwerter so. Dagegen ist das hier natürlich sehr dünn vor allem.
Ja, natürlich. Man muss flink sein. Ja. Und wir haben jeden Tag trainiert. Ich war nicht sonderlich gut, aber er hat mir auch das Schmieden mit sehr früh beigebracht. Das heißt, dass ich mir mein eigenes Schwerter schmieden konnte. Es gab ja dort in den östlichen Königreichen keinen Schmied, der uns die hätte fertigen können. Das ist eine Technik aus Ramos, so wie er mir das beigebracht hat.
Achso, es ist eine ganz eigene Schmiedtechnik.
Das ist eine ganz eigene Schmiedetechnik, genau. Der Witz an der Sache ist, wir benutzen 2 Metalle, ein sehr hartes und ein sehr weiches. Und die werden miteinander vereint auf eine spezielle Weise und daher kommt auch diese Krümmung. Das entsteht durch den Schmiedeprozess. Und dadurch können wir sehr leichte, aber auch sehr feste Schwerter schmieden. Schauen Sie, diese Klinge hier, die hat nicht eine einzige Scharte und sie ist so alt, wie ich ausgezogen bin. Nun jetzt 30 Jahre.
Okay, das ist krass.
Mit ihr habe ich tausende von Kämpfen hinter mir.
Ja, aber das ist ja auch das, was mich jetzt gerade wunderte, weil du meintest, wir können uns übrigens sehr gerne duzen, hier im Gespräch. Dass du meintest, du wärst gar nicht so gut gewesen beim Schwertkampftraining. Dafür bist du ja doch ein relativ bekannter Kämpfer geworden.
Ja, es hat sich so, also ich war nicht gut bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir meine ersten richtigen Schwerter geschmiedet habe. Was heißt meine ersten? Ich führe sie immer noch bei mir. Ich wollte meinem Vater beweisen, dass selbst wenn ich nicht so der super gute Schwertkämpfer bin, dass ich dennoch ein würdiger Schmied bin. Bin ausgezogen mit seinem Segen, um mir Erze zu besorgen und habe dort Höhlen durchstreift. Monatelang bin ich in Höhlen gekrochen und habe nach den besten Erzen gesucht, die ich nur irgend finden konnte. Ich habe einiges Interessantes gefunden. Und dann ergab sich, dass in einer Höhle ein gar fürchterliches Monster war, das mich derart erschrocken hat, dass ich einen tiefen Abgrund runtergerutscht bin. Ich war, glaube ich, einige Zeit bewusstlos. Als ich aufwachte, war ich an einem seltsamen Ort. Dort schwebten Steine, der Boden war warm. Ja, und dann habe ich mir so schnell ich konnte, so viel ich konnte von den Erzen, die dort waren, gegriffen. Denn sie sahen echt interessant aus und bin zurück an die Oberfläche gekraxelt. Und nachdem ich dann meine Pilgerreise zu den Erzen sozusagen fertig hatte und wieder zurück war, hat mein Vater die Steine begutachtet, nichts weiter als wissend genickt und mich aufgefordert, mir meine Schwerter zu schmieden. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ich habe erst Testschmiedung gemacht. Ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Versionen meiner Schwerter gemacht, bevor ich die eigentlichen Erze genommen habe. Ja, und da herauskamen zwei Schwerter, auf die mein Vater sehr stolz war. Das eine ist ein kleines Tashini, hier schauen Sie, ich hab's dabei. Die Klinge ist warm.
Oh, wirklich? Krass. Okay. Wie kann und das?
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es kommt von der Kraft dieser Erze. Und schauen Sie, das andere Schwert, das ist ein Katini geschmiedet. Und hier, es ist sehr leicht. Und wenn Sie die Klinge anfassen, es ist immer kühl.
Mhm. Ja, also auch kühler als jetzt normales Metall, ne? Also als jetzt so Stahl oder Eisen wäre.
Ja, man hat Angst, dass man daran festfriert.
Ja.
Und okay. Dennoch geht es, wenn es drauf ankommt, ist es ein wunderbares Schwert.
Nochmal kurz auf dieses Monster zurückzukommen, weswegen du in diese Grube gefallen bist. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Monster war?
Oh, es war eine riesige Ratte.
Eine Ratte?
Ja, aber riesig groß.
Ja, was heißt riesig?
Ja, so wie ein Hund.
Okay. Ja,
ich habe mich halt unheimlich erschreckt, bin zur Seite gesprungen und da war ein Abgrund.
Ja. Okay, ich verstehe schon.
Eine glückliche Dummheit.
Ja, wenn es zu diesen tollen Schwertern geführt hat.
Und nachdem ich die Schwerter geschmiedet habe und meine Seele in diese Schwerter gesteckt habe und natürlich auch mein Blut und mein Schweiß, hat sich etwas bei mir gelöst. Also danach wurden die Schwerter mehr ich. So kann ich es nur ausdrücken. Sie fühlten sich mehr wie ein Teil meines Körpers an. Und plötzlich wurde ich richtig gut. Mein Vater konnte nicht mehr lange mit mir mithalten.
Meinst du, das liegt nur an diesen Erzen oder auch einfach daran, dass du die Waffen für dich selber geschmiedet hast?
Ich glaube, die Erze sind schön und das ist ein schönes Ausgangsmaterial. Aber die wahre Essenz dessen ist, dass ich diese Schwerter geschmiedet habe. Ich glaube, dass ich diesen Aufwand getrieben habe und die Liebe in diese Schwerter eingebracht habe und so viel Zeit mit diesen Schwertern verbracht habe, hat sie zu einem Teil meines Körpers gemacht.
Mhm. Würdest du jetzt jungen Schwertkämpfern und Schwertkämpferinnen auch empfehlen, ihre Waffen selber zu schmieden oder nicht vielleicht auch lieber einen Schmiedemeister daran zu lassen?
Eigentlich sollte jeder Schwertkämpfer, der es ernst nimmt, sein Schwert auch selber schmieden können.
Okay.
Das denke ich schon. Also wir bilden unsere Schüler, wenn sie möchten, auch aus. Natürlich kann man auch beim Schmied ein entsprechendes Schwert kaufen, aber ich glaube nicht, dass es dann zu einem selbst wird.
Mhm.
Und nur das bringt die Perfektion.
Okay, jetzt hast du schon erzählt, du bist mit diesen Schwertern dann in die ins Kronreich. Hast
ja,
dich da
durchgeschlagen? Ich war noch ein paar Jahre in östlichen Inseln, hab dort weiter meine Ausbildung beendet zu einem meisterhaften Schmied.
Mhm.
Denn mein Vater hat mittlerweile auf die Schmiederei umgesattelt und ein friedliches Leben wollte er. Also ich habe auch Flüge geschmiedet und also gar nicht die ganze Zeit Kriegshandwerk, sondern eher weniger. Nur für mich habe ich diese Schwerter geschmiedet. Und für meinen Vater und für meine Mutter. Aber sonst nicht.
Kamst du denn auf den östlichen Inseln auch schon dazu, die Waffen irgendwie einzusetzen?
Ja, es gab die großen Flegowa-Kriege. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich war gerade süße 16, eigentlich mehr mit Damen beschäftigt als mit Schmieden und jedenfalls. Die Flegoare bei uns wurden zu einer so dermaßenen Plage und waren so gefährlich, dass die Armee gegen die Flegoare vorgegangen ist.
Und ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge mal angesprochen, genau. Ich glaube, ich überlege gerade, das war mit den Chronisten. Ich hatte mal Chronisten hier, es sind zwei Leute, die sind immer durch die Gegend gereist und haben Geschichten gesammelt. Robert und Karl waren das und die haben mir auch von den...
Robert und Karl, ja, ich erinnere mich, die waren auch bei mir im Dodo.
Echt?
Krass. Ja, sie haben mich auch mal befragt.
Die haben mir auf jeden Fall davon erzählt und ich fand die Geschichte total absurd, vor allem weil das Militär auch nachher verloren hat gegen die Flegoare.
Ja, das Militär hat aber sehr verloren und es war äußerst gefährlich. Also viele meiner Freunde sind dabei leider gestorben.
Jetzt war der Flegoare-Krieg ja nicht wirklich erfolgreich, einfach weil man die Flegoare nicht vertreiben konnte, weil es auch einfach viel, viel, viel zu viele waren. Trotzdem gab es ja relativ viele, ich nenne es mal Schlachten gegen diese Flegoare, die an sich ja erfolgreich verliefen. Wie war das in deiner Innenansicht? Also bist du da befreit und irgendwie motiviert rausgekommen oder war das eher frustrierend?
Es war lange, das war vor allen Dingen, und ich meine, sie waren eine Plage, was sollten wir tun? Ich hatte jetzt nicht wirklich viel Emotionen diesen Tieren gegenüber, denn wen immer sie gesehen haben, den wollten sie auch reißen. Also von daher fand ich, war es ein fairer Kampf. Ja. Ich bin jetzt nicht derjenige, der diesen Tieren hinterher weint. Und ich würde es schon als erfolgreich bezeichnen, denn wir wollten die Flegoare ja nicht ausrotten, sondern wir wollten dafür sorgen, dass die Flegoare den Dörfern und den Städten nicht zu nahe kommen. Und ich denke, das haben wir den Tieren klar gemacht.
Okay. Also insgesamt auch eine positive Erfahrung für dich.
Es waren meine ersten großen Kämpfe und meine Freunde haben angefangen, Lieder über mich zu singen. Das hat mir schon sehr gefallen.
Wie war das sonst so in deiner Kindheit und so? Wurdest du gut angenommen von den anderen oder gab es da Probleme einfach, weil du woanders herkamst?
Ja, als ich ein bisschen anders aussah, wurde ich hier und da schon mal witzig thematisiert, aber mein Vater hatte sehr schnell einen sehr, sehr guten Stand auf seiner Schmiedekunst. Grundsätzlich, wir sind freundliche Menschen. Wir möchten niemandem etwas Böses und dementsprechend gab es nie mehr als Scherze.
Okay, dann bist du...
Und andersrum, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand von den Freien Östlichen in Ramos gewesen wäre, wenn ich dort Kind gewesen wäre, hätten wir auch Scherze über ihn gemacht, oder nicht?
Ja, ich glaube, in einem gewissen Rahmen ist das ja vielleicht nochmal.
Es sind ja auch keine Gegenden, die so weltbewandert sind wie hier in Dornheim.
Ja, ja, und selbst hier gibt es das ja, aber es ist immer die Frage, auf welchem Level das so läuft, ne? Auf welchem
Niveau. Ja, klar, weil hier sieht man halt alles Mögliche an Gestalten. Also.
Ja, hier ist ja alles vertreten. So den richtigen Dornheimer gibt es ja gar nicht.
Das hat mir hier so gefallen, dass es hier so unterschiedlich zugeht.
Ja. Okay, dann bist du also dann aber von den Freien Östlichen Inseln mit 20, sagst du, ab ins Kronreich.
Ja, ich habe dann angefangen, mein Glück zu suchen. Ich hatte die Wahl, entweder auf den Freien Östlichen Inseln zu bleiben oder mal was Herausragendes zu tun. Und ich war 20, ich bin eitel. Und war ein wenig zu sehr von mir selbst überzeugt, ob meiner Kriegskunst in den Flegoa-Kriegen, über die ich besungen wurde. Und auch heute, ich muss zugeben, es gefällt mir sehr.
Verständlich.
Aber Sie müssen sich vorstellen, mit diesem Geist und diesem ich schaffe alles und ich bin unsterblich, habe ich mich damals auf den Weg gemacht ins Kronreich, um dort unter anderem die Verwandtschaft zu suchen, die wir leider nicht gefunden haben, aber auch Abenteuer zu suchen. Und schließlich geht es dort etwas kriegerischer zu. Ich dachte mir, Schwerter braucht man da eher als auf den freien Inseln.
Ja, das kann man vorsichtig so sagen. Hast du dein Abenteuer auch gefunden oder warst du nur Versuche?
Sehr viele. Also kaum war ich angekommen dort und habe mir dort eine Bleibe gesucht. Gab es schon die ersten vorlauten Krieger, die sich über meine Schwerter amüsiert haben. Und so fing ich an, Wetten mit ihnen zu machen. Okay. Niemanden von ihnen habe ich getötet, aber jeder von ihnen weiß, er war nicht der bessere Schwertkämpfer.
Nun gibt es ja den legendären Kampf zwischen dir und dem Axtkämpfer und adligen Torkel Thorstenson. Ich hatte den ja auch mal in der Sendung hier. Ne? Torkel ist, also damals haben wir darüber gesprochen, dass er dringend eine Frau braucht. Deswegen hatten wir hier quasi hier versucht, ihn in der Sendung zu vermitteln. Und
die Arme.
Ja, sehr vorsichtig. Es lief dann darauf hinaus, dass ich mich mal so ein bisschen öfter mit ihm getroffen habe, weil rauskam, dass er vielleicht gar nicht unbedingt eine Frau braucht. Und ich finde ihn ja sehr nett und kuschelig und so. Also wir hatten eine nette Zeit, eine sehr nette Zeit, aber er ist ja doch sehr aufbrausend. Und jetzt auch nicht so ein eleganter Schwertkämpfer, sondern halt so ein mit der Axt, wenn ich weit genug aushole, dann treffe ich schon irgendwas nachher.
Ey, Entschuldigung. Er hat sich nicht im Griffe. Es war ein Sparringskampf und er tat so, als wollte er mich töten.
Ja, das wollte er wahrscheinlich auch. Das ist bei dem so angelegt.
Er hat so ein Glück gehabt. So ein Glück, dass ich mich im Griff habe und gute Menschen nicht töten möchte. Ja. Ansonsten hätte er mein Schwert in seine Rippen bekommen. Wie er allein auf mich zugesprungen ist, mit diesem gierigen, todeswilligen Blick in seinen Augen. Ja, doch, mit ihm habe ich so meine Probleme.
Okay, ja, ich merke schon. Aber wie ist das so, wenn du gegen jemanden kämpfst? Also Torkel war ja schon sehr bekannt. Jetzt, wie gesagt, nicht für ne, gutes Geschick oder so, sondern für einfach einen sehr brutalen Kampfstil. Schüchtert sowas ein? Oder denkt man sich gerade dann, ja, der kann ja eigentlich gar nichts?
Als ich auf ihn traf, hat mich das nicht mehr eingeschüchtert, sage ich es mal so. Ich habe schon so viel erlebt. Er ist halt ein Axtkämpfer.
Nicht dein...
Wie will er mit meinigen windigen Attacken und meinem schnellen Stil in irgendeiner Form gegen mich ankommen?
Okay, also würdest du sagen, so eine Axt ist grundsätzlich dem Schwert unterlegen?
Nein, nicht euren Schwertern.
Gute Antwort. Gibt's denn irgendwie denkwürdige Kämpfe, an die du dich erinnerst, wo du sagst, da war der Gegner wirklich ebenbürtig?
Nun, Lady Mitharel aus Fresen, mit ihr hatte ich einen, ich glaube, den beachtenswertesten Kampf, den diese Welt jemals gesehen hat. Wir haben einen Sparringskampf gemacht und wir haben 12,5 Stunden gekämpft.
Oh, okay.
Durch ihre gesamte Burg hindurch. Es war später ein Schauspiel. Die Leute haben uns zugeklatscht und sie haben auf uns gewettet. Und nach 12 Stunden... haben wir die Schwerter gekreuzt, uns in die Arme genommen und sind was trinken gegangen.
Also gab es keinen Sieger?
Nein, also wir waren uns ebenbürtig auf jeden Fall. Also sie war sie ist eine wunderbare Schwertkämpferin. Und da muss ich zugeben, sie weiß eure Klingen zu führen, auf jeden Fall. Die paar Schnitte, die sie mir verpasst hat, taten sehr lange weh.
Ja, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die in Fresen genau die gleichen Waffen nutzen wie wir.
Das ist sehr ähnlich.
Ja?
Ja, gerader Stab, rechts, links, scharf gemacht.
Ja, ich finde, das ist auch ein bestechend einfaches Konzept.
Es ist es, das muss ich ja zugeben, durchaus. Aber es ist halt auch nicht elegant. Ja? Man kann eine Robe tragen, die elegant geschnitten ist und eine einfache.
Ja gut, aber das ist bei den Catini ja immer das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das ja immer so geschwungene Waffen sind.
Richtig.
Ist jetzt zu Stichen auch nicht ideal, oder?
Mit denen sticht man ja auch nicht, denn anders als mit geraden Schwertern, die zwar rechts und links geschliffen sind, aber dennoch nicht wirklich eine gute Schneidkraft haben, führt man ein Katini so, dass man damit schneidet und nicht sticht. Das heißt, in dem Moment, wo ich, sagen wir mal, etwas eher Festeres treffe, ziehe ich die Klinge zurück, wodurch ich eine Schnitttechnik habe. Und ihr habt bestimmt schon mal Tomaten aufgeschnitten, oder?
Ja, kam mal vor.
Was passiert, wenn ihr mit der Klinge auf die Tomate drückt?
Zerquetscht man die Tomate.
Richtig. Und was passiert, wenn man mit der Klinge durch die Tomate zieht?
Ja, dann gibt es eine schöne Schnittfläche.
Richtig.
Das ja, klar. Dahinter. Ja, aber das macht man ja auch mit einem normalen
Nein, mit einem normalen Schwert schlägt man zu. Es ist wie eine Axt.
Ja, kommt auf die Technik an. Das
ist ein gerader, schwerer Stoß, der natürlich durch die Klinge schneidet, aber halt eher wie, als wenn man eine Tomate quetscht.
Aber nimmt man sich bei den Katini nicht dann die Möglichkeit, nicht einfach eine Möglichkeit, dadurch, dass man sagt, man kann damit einfach nicht stechen?
Man kann damit auch stechen, auf jeden Fall. Man muss es nur richtig tun. Also sie sind spitz, man kann damit stechen. Nur sind die daraus resultierenden Wunden jetzt nicht, wenn man nicht direkt präzise das Herz oder die Nieren trifft, nicht unbedingt tödlich.
Okay.
Weil es einfach eine schmalere Klinge ist. Das ist einfach eine andere Art, sich zu bewegen. Und ganz ehrlich, es ist doch viel interessanter, dem Gegner zu zeigen, dass er nicht beweglich genug ist und nicht schnell genug ist, um überhaupt an mich heranzukommen.
Ja, wäre jetzt nicht unbedingt meine Kampfstrategie, aber okay, hängt vielleicht auch von der Person ab.
Und wenn er es verdient hat, so möchte ich den Menschen schon durchaus einen gnädigen Tod durch einen schnellen Schlag durch den Hals gewähren.
Okay. Diese Waffen sind aber jetzt, also diese Technik, sag ich mal, von der Schmiedekunst, die hat dein Vater aus Ramos mitgebracht.
Ja, das ist klassische ramosische Technik.
Das heißt, auch da kämpfen die Soldaten dann hauptsächlich mit Katini?
Ja, auch alles, was ich gelernt habe, ist klassische Kriegskunst dort.
Jetzt ist aber so ein, also wenn man sich jetzt vorstellt, so Armeen treffen aufeinander, ist ja so ein, ich sag mal, ja, sehr beweglicher Kampfstil in so Reihen gar nicht so sinnvoll, oder?
Nun, es gibt viele verschiedene Formen von Kampfstilen in Ramos, so wie ich das erfahren habe. Mein Vater ist halt ein Samurai gewesen, dort ein General, würde man bei euch sagen. Und die haben mit anderen Mitteln gekämpft als das Fußvolk. Das hatte eher Speere und Äxte.
Shamu, wie nochmal?
Shamuwei.
Shamuwei, das sind die Generäle dann?
Ja.
Okay. Und wieso heißen die nicht einfach Generäle? Ist das?
Sie heißen halt anders, das Fußvolk nennt man auch anders.
Okay.
Also sind halt andere Bezeichnungen für das, was ich jetzt übersetzen würde mit General.
Geht es einfach darum, dass sie auch ein bisschen abgrenzen wollen und.
Es ist auch nicht ganz genau das Gleiche. Sie sind sowohl auf der einen Seite Diener des Fürsten, direkt dem unterstellt, haben selber aber auch Armeen und sind sowas wie kleine Fürsten. Man kann das nicht so ganz eins zu eins übersetzen. Mhm. Von der militärischen Hierarchie würde ich sie halt so auf der Stufe von Generälen einstufen.
Okay, und politisch dann aber gleichzeitig auch in so einem Fürstenstand?
Ja, so Fürst, Graf, so in der Richtung. Ha. So würdet ihr das hier nennen, ja.
Ja gut, die machen ja hier auch oft auf General. Ist halt die Frage, ob sie es können.
Nun, da kann man geteilter Meinung drüber sein.
Ja,
ne?
Ja, ich finde es immer dann so ein bisschen schwierig, ne, wenn irgendwie der Adelsstand denkt, nur weil er adelig ist, kann er auch so einen Krieg führen. Das ist ja immer so. Aber gut, Gott sei Dank sind wir hier in den Vereinigten Grenzreichen momentan auch nicht mehr so ganz kriegerisch unterwegs. Das ist ja
es
dann doch ein Vorteil.
Ist friedlich hier allerdings.
Ja, ne? Man muss den Kram einfach nur mal vereinen, dann läuft das auf einmal.
Naja, jedenfalls nachdem ich in den Kronreichen angekommen bin und dort meine ersten, sagen wir mal, Wettkämpfe hatte, kann man ja nun wirklich so nennen, bin ich dort schnell bekannt geworden als der kleine Flegel, der den großen Kriegern ständig zeigt, dass sie nicht kämpfen können und den ich einen von ihnen dabei geschnitten oder verletzt hat.
Ja, also das ist das, was mir aufgefallen ist, als ich mal so ein bisschen recherchiert habe zu dir, weil bei uns ist schon so, dass vielleicht auch bei der Kampftechnik, die hier so üblich ist, dass natürlich der im Vorteil eigentlich auch schon immer ist, der einfach größer, stärker, kräftiger ist. Und das scheint dann aber bei deiner Kampftechnik gar nicht so nötig zu sein.
Es ist Vorausahnung ist wichtiger. Das ist eine Sache. Den Gegner zu lesen ist sehr wichtig, wie er sich bewegt, welche Schulter steht gerade wo, solche Dinge. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, Beweglichkeit und das Vermögen auszuweichen.
Jetzt warst du ja wirklich auch ein sehr bekannter Kämpfer. Du hast ja wirklich an bekannten Wettkämpfen auch teilgenommen. Was sind da so die Preise, vielleicht die spannendsten Preise, die man da so gewinnen konnte?
Nun, ehrlich gesagt, die Ehre.
Ja, gut, ne? Aber wovon lebt man denn? Von Ehre alleine wird das schwierig.
Also ich meine, nach wenigen dieser großen Kämpfe, wo die Preisgelder ja nun wirklich teilweise in die Hunderttausenden gingen, hat Geld für mich keine so große Rolle mehr gespielt.
Okay.
Wenn ich das so ausdrücken darf. Ich konnte mich eher meiner Kunst widmen und habe mich der Schmiedekunst gewidmet. Ich meine, Schwerter von mir werden zum Teil für viel, viel Geld verkauft. Mhm. Ich möchte es gar nicht sagen, was denn? Es ist einfach absurd. Selbst für mich, ich finde es total absurd. Ich meine, ich brauche mir um Geld keine Sorgen mehr zu machen. Und mal waren es 200 Goldstücke, was für ein oder zwei Monate gereicht hat mit Unterkunft und allem drum und dran. Mal war es genug für ein Jahr. Je nachdem, wie groß, wer hat es ausgetragen. Und eigentlich ging es mir nur um den Ruhm und die Ehre, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Nee, weil ich habe das schon öfter mitbekommen, dass es als Preis, also meistens auch natürlich einen Geldpreis gab, aber oft dann nochmal irgendwie so ein Sonderding wie ein Schwert oder so, ein besonders gutes. Ja, wo ich mir denke,
Den Tand, ja natürlich.
Ja, aber ich habe das auch noch nie verstanden, weil wer da gewinnt, der hat ja schon ein gutes Schwert, sonst hätte er ja nicht gewonnen.
Naja, es geht dann natürlich darum, dass es ein besonderes Schwert ist, aber aus meiner Sicht ist alles, was ich nicht selbst gemacht habe, an der Stelle Tand.
Was machst du damit sowas? Weil verkaufen ist ja schwierig.
Ja, dann verschenke ich's.
Okay.
Also das Großschwert von Alodorm, das hat jetzt meine gute Freundin. Sie liebt es. Ich meine, auch die Wettkämpfe, das war nicht. Wie soll ich das ausdrücken? Ich war halt Wanderer. Ich habe halt alles mitgenommen, was ich in irgendeiner Form kriegen konnte. Und glücklicherweise konnte ich mich die meiste Zeit halt mit nicht tödlichem Einsatz meiner Kunst über Wasser halten. Vielleicht auch etwas besser als über Wasser halten, hier und da. Und dennoch bin ich weitergereist zu Pferd und zu Fuß und quer durch die Reiche und habe immer neue Gegner gesucht.
Du meintest meistens nicht tödlich?
Ich versuche nicht zu töten. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, der Bessere zu sein.
Ja, okay, aber wenn ich mir vorstelle, da kommt ein berühmter Schwertkämpfer in mein Dorf und wir haben da jetzt momentan so Probleme mit Banditen oder sonst irgendwas, da fragt man ja schon mal nach.
Aber das waren sehr seltene Fälle, denn so kriminell sind die Menschen meistens nicht. Es gibt nur zwei Gründe, warum ich töte. Das ist halt bei niederträchtigen Menschen, die sehr niederträchtig sind, und bei kriminellen Menschen, die sehr kriminell sind.
Ja.
Ein bisschen von allem hat jeder in uns und das müssen wir anders auf die Reihe kriegen, als uns auf die Köpfe zu hauen, ganz ehrlich, Leute. Ja, also dieses ständige Morden und sich, das bringt uns doch auch nicht. Aber natürlich, es gibt natürlich auch wirklich böse Menschen und denen muss man Einhalt gebieten, manchmal auch mit einem Schwert. Und ansonsten habe ich Herausforderer versucht, am Leben zu lassen. Auch da gab es hier und da die Situation, wo das nicht möglich war, weil derjenige halt einfach nicht aufgeben wollte. Aber ich möchte nicht töten. Ich möchte nur Schwert kämpfen.
Mhm. Jetzt ist aber so ein Kampf, stelle ich mir zumindest so vor, dass wenn du nicht darauf abzielst, den Gegner zu töten, schränkst du dich auch, glaube ich, stark ein, oder? Also ist ja manchmal einfacher, dann eben diesen einen finalen Schlag zu landen, als dann es vorsichtiger anzugehen.
Das ist alles eine Frage des Stils, mit welcher Haltung man an den Kampf herangeht. Da ich eher meistens durch die Technik ausweichen, blocken und den Gegner zeigen, dass ich ihn hätte treffen können,
Ja gut, aber das
nicht
muss
so oft in Gefahr bin, von dem gegnerischen Schwert getroffen zu werden, ist das natürlich ein bisschen arrogant von mir, richtig, ja. Aber was soll ich tun? Ich meine, ich möchte halt auf keinen Fall jemanden töten. Und wenn ich töte und das auch, ja, es stecken halt zwei Dämonen in mir. Wenn ich gezwungen werde zu töten, tue ich dieses richtig. Und das ist äußerst blutig.
Okay. Aber du vermeidest es, wenn es irgendwie geht.
Es erschreckt mich selbst und deshalb vermeide ich es.
Mhm. Bist du denn jetzt überhaupt noch als Schwertkämpfer aktiv oder hauptsächlich Schmied?
Ich bin sowohl als Schwertkämpfer, als Lehrer aktiv. Ab und zu bemühe ich auch nochmal das Schwert in einem Abenteuer. Da muss aber schon etwas sehr Spezielles auf mich zukommen. Ab und zu gibt es auch noch schöne Wettkämpfe. Ich meine, wart ihr vor 3 Monaten hier bei dem Fest? Auch da haben wir eine etwas längere Kampfshow geliefert.
Nee, ich selbst konnte nicht, hatte da keine Zeit, mir das anzugucken.
Das ist schade.
War gut?
Ja, war sehr schön. Das war wieder mal elegant auf allen Seiten.
Mhm. Wenn du sagst, du bist Lehrer, dann fürs Kämpfen oder fürs Schmieden?
Sowohl als auch.
Ja.
So okay. Wie mein Vater. Ich habe leider keine Kinder, aber wenn man selber keine Kinder hat, dann muss man halt andere Kinder finden, um es ihnen beizubringen. Und seitdem ich natürlich vor Jahren habe ich ja das Buch Der Weg der 5 Steine geschrieben, in dem ich meine Schwertkunst relativ grob beschrieben habe. Und seitdem rennt man mir die Türen ein in meinem Dodo. Also ich kann gar nicht so viele Schüler aufnehmen, wie gerne möchten.
Was genau ist denn jetzt ein Dodo?
So hatte mein Vater unseren Schulungsraum genannt.
Okay.
Das ist mit speziellen, ich habe mir spezielle Matten herstellen lassen, die mit Stroh sehr fest ausgestopft sind, so dass wenn man hinfällt, dass man sich dann nicht unbedingt verletzt, wenn man ein bisschen fallen kann. Dort stehen die Schwerter, die Schwertpuppen, gegen die man kämpft. Und dort sind die Spinde, wo sich meine Schüler und Schülerinnen umziehen können.
Okay, also einfach ein spezieller Trainingsraum.
Ein spezieller Trainingsraum, ja, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Nebendran habe ich eine größere Schmiede gebaut, an der bis zu 5 Leute gleichzeitig schmieden können. Halt auch, damit meine Schüler dort lernen und trainieren können. Und man hört es ja auch hier, häufiger gibt es da auch Beschwerden, weil es bis viel zu spät in die Nacht meine Schüler fleißig sind und versuchen, ihre Schwerter zu schmieden.
Ja, das stimmt. Ab einer gewissen Uhrzeit ist das blöd.
Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn die Muse mit einem durchgeht. Man möchte es dann fertig bekommen.
Ja. Das heißt, du legst dich dann mit der Nachtwache an und klärst das, oder?
Ja, also man kennt sich ja mittlerweile. Und die Nachbarn wissen auch, dass wenn sie sich beschweren, kocht meine Mutter für sie solche Dinge. Ja, also es ist ein Geben und Nehmen.
Wieso denn jetzt überhaupt Dornheim? Wenn du sagst, du bist schon 20 Jahre hier, das ist ja schon eine lange Zeit.
Ich bin hier hängen geblieben. Wie soll ich das anders ausdrücken? Ich kam hier hin und fühlte mich gleich wohl.
Okay.
Also, die Menschen waren freundlich. Komischerweise ist hier überhaupt in diesem ganzen Land kein einziger Krieger von sich aus auf mich zugekommen und hat mich herausgefordert. Das
ja,
ist mir das vorher noch nie passiert. Hier ist es friedlich und ich hatte so viel Kampf und ja, kurz bevor ich in Dornheim angekommen bin, gab es da eine Episode, wo wir eine Bande wirklich fieser Serienmörder und Auftragsmörder verfolgt haben und ich hatte genug vom Kämpfen. Ich hatte genug vom Morden an der Stelle. Das war dann wirklich zu viel. Und wollte nicht mehr und wollte mich irgendwo niederlassen. Und hier hat es mir einfach gefallen.
Ja, also das stimmt auch, dass die so richtig kriegsversessen, beziehungsweise so kampfversessen oder so, sind die wenigsten, das stimmt. Dafür haben wir andere Probleme.
Ja, aber also selbst in eurem Nachbarn Midos, ja? Selbst dort ist es mir an allen Ecken und Enden passiert. Gut, die meisten wissen ja jetzt mittlerweile, wer ich bin und dass das ein friedlicher Sparringskampf im Endeffekt ist und keine echte Herausforderung. Aber dennoch, ich war knapp 16 Jahre unterwegs, vielleicht länger. Ich weiß es gar nicht. Und ich wollte mich irgendwo niederlassen.
Du meinst, die kämpfen dann auch gegen dich, weil sie wissen, selbst wenn sie hart unterlegen, überleben sie das und werden nicht durch irgendwie einen stümperhaften Gegner aus Versehen getötet.
Ich denke schon. Ich hoffe, sie sind so klug.
Ja, gut, ne, wer weiß, es gibt ja dann doch einige jüngere Leute, die dann gerne mal zu früh...
Ja, Jugendspunde gibt es immer wieder. Und ich sagte ja, leider sind die bedauerlichen Zwischenfälle dann meistens auch solche, die nicht nachgeben wollen.
Okay, das heißt aber, dein Plan ist auch hier zu bleiben oder vielleicht nochmal wieder aufzubrechen?
Ich habe hier ein Haus wieder aufgebaut. Meine Eltern leben jetzt seit auch 20 Jahren hier. Ich habe hier Freundschaften. Ich werde hier, glaube ich, nicht mehr weggehen. Nur noch reisen oder wenn eine besondere Aufgabe ansteht. Mhm. Aber ich glaube, sie haben mich auf die Idee gebracht, mal nach Ramos zu fahren.
Ja, das. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem alten Kopfgeld auf deinen Vater? Gibt's das noch?
Ich denke schon. Ramos ist unerbittlich. Und auf der anderen Seite, mein Vater geht jetzt auf die 90 zu.
Ja, du meinst, da wird Ramos sagen, das regelt die Zeit, oder?
Ich denke schon. Und selbst wenn nicht, dann bin ich auch immer noch da.
Ja, das sowieso.
Nee, dann müssten entsprechende Einheiten natürlich auch erstmal bis nach Dornheim vordringen und hier, ich glaube, die politischen Verwerfungen wären einfach zu groß, die daraus resultieren könnten, dass wir schon hier relativ sicher sind, sonst würde ich auch nicht so offen mit ihnen reden.
Aber das färbt dann auch nicht auf dich ab? Also so als Sohn von einem Gesuchten könntest du einfach nach Ramos?
Ich glaube nicht, dass sie mich erkennen würden. Und ansonsten, ich bin der beste Schwertkämpfer.
Ja, das stimmt. Das hat dann doch Vorteile.
Es nimmt viele Ängste.
Ja. Was gibt's denn noch irgendwie so für Ziele, die du erreichen willst, wenn du hier noch ein Weilchen bist? Abgesehen von der Reise.
Ich genieße erstmal mein Leben. Also die letzten 3 Jahre habe ich wiederum zugebracht, ein neues Buch zu schreiben. Das heißt, Frieden durch Bewegung mit dem Schwert. Mhm. Und ich möchte jetzt statt meiner Schwertkunst meine Philosophie unter die Leute bringen, dass man halt eben nicht töten muss und soll, wenn man es vermeiden kann.
Also darum geht es dann auch in dem Buch?
Hauptsächlich darum. Und welche Bewegungen, also wer mein erstes Buch und meine Kampfkunst ein bisschen gelernt hat, findet da drin aber auch Abhandlungen zu Katas und Bewegungen, die Frieden stiften. Also in einem selber.
Was ist jetzt dann der große Unterschied zum ersten Buch?
Der erste Buch ist eine Abhandlung darüber, wie die Kampfkunst geht, vollkommen philosophiefrei. Mhm. Also im Endeffekt eine Anleitung davon. Also wenn du das Schwert rechts oben halb über deinen Kopf hältst, dann schlägst du nach links unten. Sowas.
Okay, also die ganz simplen Zusammenhänge, meinst du?
Genau, die ganz simplen Bewegungen, sehr viele Bewegungszeichnungen drin. Halt für die Menschen, es ist der Leitfaden, den ich mir selber geschrieben habe für meine Lehre.
Mhm. Wenn du jetzt hier als Schmied tätig bist, stellst du dann auch die klassischen Schwerter her, wie du es gelernt hast? Oder stellst du auf Anfragen auch die Waffen her, die wir hier so kennen?
Ich stelle alles Mögliche her, wenn ich Lust habe dazu. Also ich bin auch, sagen wir mal, jetzt kein Schmied, zu dem du gehen kannst und einfach ein Schwert kaufen kannst oder so etwas, sondern Menschen aus meiner Umgebung haben Anforderungen und das schmiede ich für sie, wenn ich Zeit dazu finde. Das ist die Schmiedekunst hier übe ich hauptsächlich als Lehrer aus und wenn ich schmiede, schmiede ich Übungsschwerter für uns.
Okay, also du hast ja jetzt aber auch nicht so ein, also es gibt ja immer mal wieder so ein paar Schmiede, gerade sehr bekannte Meisterschmiede, die dann sagen, weil wenn ich was schmiede, dann muss es aber auch ein meisterhaftes Stück sein, was genau meinen Vorstellungen entspricht und so, die sich irgendwie dann dafür zu fein sind, irgendwie dann mal so Kleinigkeiten zu machen oder auch einfach mal, ja ich sag mal so pragmatischere Waffen einfach dann herzustellen. Das wäre für dich jetzt kein Problem.
Nein, das ist für mich gar kein Problem. Wobei die Frage nach Waffen kommt halt selten. Das geht halt mehr um Nägel und solche Dinge, also die gebraucht werden halt. Sollten wir hier mal in einen Krieg kommen, würde sich das mit Sicherheit ändern. Aber derzeit gibt es für Waffen eher selten. Also außer man zählt jetzt Küchenmesser, Schnitzmesser oder sonstige Messer als Waffen, schmiede ich davon nicht sonderlich viel. Ich schmiede auch nicht, um jemandem zu gefallen oder um das nächste beste große Stück zu machen. Ich denke, ich habe den höchsten Schmiedeerfolg, den ich erreichen kann, schon lange, lange, lange erreicht. Mhm. Und da komme ich nicht wieder hin. Dafür fehlen mir die Materialien, dafür fehlt mir die Muße, dafür fehlt mir die Inspiration.
Aber fühlst du dich nicht unterfordert mit Nägeln?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine sehr wundervolle meditative Tätigkeit. Und als diese betrachte ich das Schmieden auch. Also für mich ist das Schmieden ein Werkzeug, sich etwas herzustellen, was man halt benötigt. Ich habe es nicht so auf Meisterhaftigkeit abgesehen, obwohl ich natürlich sehr präzise bin, wie man in allem präzise sein sollte. Das gehört halt auch zu der Kampfkunst dazu, dass man seine Bewegung schleift und schärft mit jedem Mal, wo man sie tut. Aber Meisterhaftigkeit suche ich im Schwertkampf. Frieden im Schwertkampf und die Meditation im Schmieden. Mhm.
Gab es denn schon große Schwertkämpfer, vielleicht auch aus Dornheim, die gekommen sind, um sich von dir so ein Katini schmieden zu lassen, obwohl sie sonst
ja,
eher
die... Ja, kein einziger hat sich von mir ein Katini schmieden lassen, sondern jeder Einzelne hat es dann von mir gelernt.
Ach so, okay, also da bringst du wirklich die Philosophie, wie du es gelernt hast, komplett rein.
Ja, sicher, das Schwert ist so und soll ein essentieller Teil deines Körpers sein, also muss es auch von dir kommen.
Dann hätte ich noch so eine abschließende Frage, die ich gerne Leuten stelle, die... hier in Dornheim leben. Was findest du hier am schönsten?
Den Frühling.
Frühling? Okay.
Den Frühling. Ich kenne keine Gegend, in der es so unterschiedlich prachtvoll riecht im Frühling.
Das ist unerwartet, aber gut.
Ja, ich denke, es kommt daher, dass halt hier so viele Kulturen zusammenkommen und dementsprechend auch viele Kulturpflanzen und Dinge, die jetzt nicht so monokulturell sind, sondern da gibt's halt auch, ich habe hier sogar Pflanzen von der östlichen Insel gefunden.
Ja, allein ne, an den Markt zu gehen ist natürlich hier schon
ja, natürlich.
Sehr bunt.
Wunderbar, das ist halt auch dieses, ich kann hier alles finden, aber ich muss nicht reisen.
Kommt alles her, ja.
Alles kommt her. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum mir Dornheim so gefällt. Man wird ja auch alt und träge und faul.
Ach, dafür muss man nicht alt werden.
Da haben Sie allerdings recht.
Okay, haben wir noch irgendwas vergessen, was man unbedingt ansprechen muss?
Ich habe noch eine Frage.
Ja, gerne.
Also jetzt die ganze Zeit spreche ich in dieses Gerät hier, ja? Und da unten sind so wurmartige Dinger drin. Was macht man mit den Würmern?
Genau, also es ist so ein Metallkolben. Ja, wie gesagt, du kannst da, wenn du durchs Mundstück reinguckst, siehst du vielleicht mal so ein Würmchen. Und diese Ohrwürmer, die können sich die Leute nachher ins Ohr stecken und dann hören sie das alles, was wir jetzt hier gesprochen haben.
Es hört sich irgendwie eklig an.
Ja, es geht. Die sind eigentlich ganz süß. Muss man sich dran gewöhnen.
Okay.
Aber die sind eigentlich, also ja, ist so ein, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier ja schon einige, einfach, weil ich die natürlich auch immer besprechen muss. So eine kleine Zucht hier schon fast. Und das ist schon ganz lustig.
Haben Sie noch Ohrwürmer von Ihrem Gespräch mit Ihrem alten Rivalen, mit meinem alten Rivalen?
Mit welchem jetzt? Mit Torkel?
Ja, genau, mit Torkel.
Ja, da finden wir auf jeden Fall irgendwie ein, zwei Ohrwürmchen dürften da noch übrig sein.
Wissen Sie, wo sich Torkel befindet?
Ja, ich will jetzt hier ungern ne, irgendwie Bettgeflüster oder so.
Also, Entschuldigung.
Ja, aber ich versuch's mal.
Wir sind noch auf Sendung, aber das will ich vergessen.
Ja, ich versuche das aber mal so ganz grob. Wir hatten auf jeden Fall so ein oder zwei kleinere Konflikte und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so wirklich direkten Kontakt zu ihm. Also keine Ahnung, wo er jetzt momentan ist. Ich bin doch ganz froh, dass ich es nicht so genau weiß.
Ne, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Schon. Nun, vielleicht kann ich als letztes noch sagen, kauft mein Buch.
Ja, so viel Werbung ist doch erlaubt.
Es heißt Frieden durch Bewegung mit dem Schwert. gekauft ist.
Okay, und mit diesen Worten würde ich sagen, das war eine neue Folge Wilmp. Ich bin Richard Groß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank an Mirko dafür, dass er diese Folge mitgemacht hat. Er hat auch einen eigenen Podcast namens Sendungsbewusstsein, einen Twitter-Account, wo er als @lindworm zu finden ist und einen Twitch-Account unter dem wunderbaren Namen Edelhack. Findet ihr alles natürlich wie immer in den Shownotes. In seinem Podcast spricht er mit verschiedenen PodcasterInnen, so über deren Biografie und wie sie überhaupt zum Podcasten gekommen sind. Mega spannend, ich höre den total gerne, hört auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr mitmachen möchtet, Feedback habt oder sonstige Anregungen und Anmerkungen, dann schreibt mir einfach eine Mail an afaldra@web.de, eine Nachricht über Twitter, Facebook oder Instagram, jeweils an afaldra. Oder ihr kommt einfach in meinen Discord-Server, den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Oder ihr könnt mir auch gerne eine Rezension bei iTunes hinterlassen, die lese ich dann natürlich auch gerne einmal vor. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, also schreibt einfach, wenn ihr irgendwas gut, scheiße fandet, einen Tipp habt, irgendwie so, dann sagt Bescheid. Find's immer cool, wenn ich von jemand Neuem was höre. Die nächste Folge wäre zufälligerweise an Heiligabend fällig. Da habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, meine kleine Weihnachtspause einzulegen. Das heißt, ihr hört jetzt nicht in 2 Wochen, sondern erst in 4 Wochen wieder was von mir. Ich wünsche euch schöne Feiertage, bleibt gesund und bis nächstes Jahr. Ciao!